Alpha und
Omega. Wo wir über aktuelle Situation in Deutschland und in Israel informieren, was unter dem jüdischen Volk los ist. Ja? Und links liegen einige Dinge, die etwas kosten. Das ist vor allem ein Israel-Kalender für 2020, nicht nur mit den schönen... Was habe ich gesagt? Sorry. Letzten Sonntag bei einer christlichen Konferenz hat mich jemand gefragt, warum verkaufst du Kalender für 2020 im Juli 2021? Das ist noch zu früh. Ich habe gesagt, Leute, ich lebe im Schwabenland schon seit 30 Jahren. Und ich kenne eine so gute Eigenschaft vom Schwaben, sich vor allem alles zu besorgen im Voraus. Ja? Das ist gut, das ist sehr rationalistisch und ich finde es gut. Deswegen sind die Kalender da, 2022. Nicht nur mit den schönen Bildern aus Israel, sondern mit ganz wertvollen Informationen über die Bibel, über die jüdische Feste auf die Rückseite. Und dann gibt es noch drei Bücher von mir. Das erste Buch heißt Den Juden zuerst. Wer sich für die Kirchengeschichte interessiert, das ist ein Buch für Sie, eine Kirchengeschichte pur mit einem ganz besonderen Blickwinkel, die Beziehungen zwischen Juden und Christen in den letzten 2000 Jahren. Dann gibt es, wie gesagt, meine Biografie, das ist ja Hilfe Jesus, ich bin Jude, vierte Auflage, wo ich etwas ausführlicher auf die Fragen eingehe, die du mir gestellt hast. Und das letzte Buch, die Bergpredigt aus jüdischer Sicht. Hat übrigens das jemand von euch gelesen? Ah, da gibt es schon Leute. Und, lohnt es sich oder langweilig? Danke, danke schön. Gut, jetzt ist die Werbung Schluss. Danke für die Antwort, für die Fragen. Und ich würde gerne vor der... Darf ich um die erste Folie bitten? Ja? Ich würde gerne vor dem meine Predigt beten mit euch. Avinu Shebashamayim, unser Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank für das Wunder deiner Einheit. Ich betrachte es wirklich als Wunder, dass wir heute als Juden und Nichtjuden gemeinsam zu einer Anbetung kommen. Dafür hab ganz herzlichen Dank. Und an dieser Stelle möchte ich dir bitten, schenke uns heute die Offenheit zu deinem Wort, besonders zu deinem Wort über dein Volk. Schenke uns, dass wir einen Blick bekommen auf deinen Plan mit deinem Volk und darin auch uns finden. Ja. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, für die Gastfreundschaft, für die Einladung. Segne uns bitte im Namen Jesus Christus. Amen. Wir reden heute über Israel. Israel ist ein vielfältiges Begriff. Wir können über Israel als ein Land reden. Wir können über Israel als Volk sprechen. Wir können über Israel als Staat sprechen. Und wir können über einen Mann sprechen, der vorher Jakob hieß und später von Gott den Namen Israel bekommen hat. Ja, wählen Sie jetzt bitte eine von den vier Dimensionen. Was machen wir heute? Also, versuchen wir alle vier irgendwie in den nächsten 30 Minuten einzuschließen. Vergeben Sie mir bitte, es ist keine klassische christliche Predigt. Wissen Sie, wie die christliche Predigt von einer jüdischen unterscheidet? Nein. Also zunächst zeitlich. Ja? Die jüdische Zeit so wie Gummi. Verstehen Sie? Ja? Haben Sie Geduld mitgebracht? Nein, wir schaffen es schon. Das Zweite ist das Struktur. In einer christlichen Predigt ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Man geht von Punkt A bis nach Punkt B. Und von Anfang an weiß man schon ungefähr, wo man ankommt. In einer jüdischen Predigt ist es ganz anders. Es gibt einen Punkt und dann wird immer wieder gekreiselt um dieses Punkt. Manchmal werden sie sich verlieren, keine Angst, Jesus lässt uns nicht verloren gehen. Ja? Sagen Sie mir einfach Bescheid, Adatoli, nochmal, ich werde es wiederholen. Also wir sollen uns heute ein bisschen familiär fühlen. Ja? Gut, wenn wir über Israel sprechen, dann müssen wir mit dem ersten Kapitel der Bibel, ersten Kapitel der ersten Buch Mose beginnen. Warum? Die Erschaffung Israels hat etwas mit der Erschaffung der ganzen Menschheit zu tun. Deswegen beginnen wir von Anfang an. Gott schuf einen Menschen, um die Gemeinschaft mit ihm zu haben. Im Garten Eden ging Gott mit Adam spazieren und teilte ihm seine Pläne mit. Und als Adam und Eva sündigten, sprach Gott immer noch mit ihnen. Sogar Kain hörte die Stimme Gottes. Doch Menschen wurden schlechter und schlechter und die Gesetzlosigkeit nahm immer mehr zu. Im 1. Mose 6 heißt es, alle ihre Gedanken und ihre Taten waren böse. Und es gab keine direkte Kommunikation mit Gott mehr. Der Mensch war von Gott getrennt. Aber Gott wollte diese Kommunikation wieder aufbauen. Und Gott schuf Raum für Noah. Und er setzte Noah und seine Familie als Grundstein für die neue Generation. Es sind die Kinder und Enkel von Noahs, die heute die Nationen bilden. Aber damals gab es weder Juden noch die Nichtjuden. Also die Bibel kennt diese zwei Größen. Israel, Juden und Nichtjuden. Für die Nichtjuden gibt es biblische Bezeichnung Goyim. Das ist auf Hebräisch Plural von dem singulares Wort Goy. Es ist nichts Beleidigendes an diesem Wort, einfach die biblische hebräische Wort für die Völker. Juden und Nichtjuden. Damals gab es keine. Das heißt, die Menschen, es gab nur ein Volk. Und sie wollten geistlich werden. Ja, ein guter Wunsch von uns, oder? Sie wollten geistlich werden. Sie wollten Gott erreichen. Und jetzt kommt ein großes Aber. Aber auf die Art und Weise, wie sie sich das ausgedacht haben. Und das war total falsch. Warum eigentlich? Ich gebe euch ein Beispiel, damit Sie besser verstehen. Wenn meine Frau und ich ein Gerät für Haushalt kaufen, dann bringen wir das nach Hause, packen das aus und versuchen, alle möglichen Knöpfe zu drücken und die Hebel zu drehen, bis wir feststellen, dass das nicht funktioniert. Erst dann, was machen wir dann? Dann lesen wir die Betriebsanleitung. Die Bibel ist die Betriebsanleitung, wie man die Beziehung mit Gott aufbaut. Und deswegen, das ist so wichtig, wenn wir die Verbindung zu Gott schaffen wollen, dann müssen wir erst sein Wort, Betriebsanleitung, lesen, um zu verstehen, um zu wissen, wie man Gott erreicht. Manche Menschen, ich treffe so oft solche Leute in Deutschland, sagen, alle Wege führen zu Gott. Haben Sie auch sowas gehört? Heute ist die Zeit, in der wir leben. Ja, es ist egal, wen du anbetest, ob das Buddha oder Allah ist. Alle Wege führen zu Gott. Wie können wir wissen, dass es nicht so ist? Wieder die Betriebsanleitung. Was sagt Gott selbst? Das Alte Testament. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Neue Testament, Jesus sagt von sich aus nichts anderes. Diese Exklusivität, das ist das, warum die Leute mit uns nicht einverstanden sind. Sie mögen nicht diese Exklusivität. Ja, sie mögen die, wie ist das moderne Wort? Toleranz. Ja. Toleranz, wenn ich alles toleriere, dann muss ich auch toleriert werden, oder? Mit meiner Meinung. Ja, so ist es. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zurück zu dieser Geschichte. Gott ließ die Menschen in Babel die Früchte ihrer Blindheit und Hartnäckigkeit ernten. So, als ob er ihnen sagte, ihr wollt euren Weg gehen, geht nun. Als ich darüber nachgedacht habe, kam ich zum folgenden Idee. Wenn Gott uns richten will, dann muss er nicht unbedingt ein Feuer vom Himmel fallen lassen. Er braucht auch kein Erdbeben zu rufen. Nein, das größte, das schlimmste Gericht Gottes ist, wenn Gott uns tun lässt, was wir tun wollen. Wenn er einfach seine Hand aus unserem Leben wegzieht oder zurückzieht und sagt, geh, geh, mach einfach, was du willst. Und das geschah mit den Nationen. Sie gingen in die verschiedenen Richtungen und beteten dort alle möglichen Götzen an. Und es gab wieder keine Kommunikation mit Gott. Aber merken Sie, wie Gott hartnäckig ist, wenn er wirklich etwas von uns Menschen will. Er drängt nicht auf, aber er will sein Ziel erreichen. Gott wollte die Kommunikation mit uns. Gott wollte immer noch die Gemeinschaft mit uns. Und das ist der Grund. Jetzt passen Sie bitte genau auf, weil wir zu unserem Thema erst kommen. Das war der Grund, warum Gott ein Volk als Werkzeug seiner Gnade brauchte. Das können Sie in euren Bibel auch nachschauen. Wann ist es die Geschichte mit dem Babel beschrieben? Das ist das 1. Mose, Kapitel 11. Und wann kommt die Berufung Abrahams? Das ist die Antwort Gottes. Das ganze Bibel, meine Lieben, das ganze Bibel ist ein Dialog. Ein Dialog Gott und Menschen. Und in diesem Dialog muss man wirklich gute Augen haben. Manchmal lohnt es sich, die Bibel durch die jüdische Brillen lesen. Ich kann es gerne ausleihen. Ja? Dass man das sieht, diesen Dialog und wie Gott und Menschen zueinander reden. Ja? Gott antwortet auf diesen Schlamassel in Schlamassel ist Deutsch? Nein? Okay, aber Sie verstehen, ja? Gut, manchmal kommen die jüdischen Worte bei mir. Also, Gott antwortet auf diese Katastrophe mit der Berufung eines Menschen, einer Person. Und das ist ja hochinteressant. Oft bekomme ich eine Frage von den Leuten. Sie fragen mich, warum hat Gott gerade Israel erwählt? Möchten Sie meine Antwort wissen? Ich weiß es nicht. Ehrlich, ja. Ich weiß es nicht, aber ehrlich gesagt, ich habe keine andere Antwort, als uns die Bibel gibt. Und die Bibel gibt uns eine Antwort darauf. Ja. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 7, Gott sagt, denn du bist ein heiliges Volk vor dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf der Erde sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Also wenn Sie irgendwann gefragt werden, warum haben Sie Ihre Frau oder den Mann erwählt, kennen Sie die Antwort. Ja? Die andere Antwort gibt es nicht. Weil er euch geliebt hat, weil Sie auch Liebe empfinden. Liebe kommt von Gott, das ist seine Eigenschaft. Und damit er seinen Eid hielt, den er euren Väter geschworen hat. Jetzt kommt noch ein Argument ins Spiel. Ja? Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat euch dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Meine Lieben, Es fehlt in meiner Bibel die Seite, auf der steht, Entschuldigung, ich habe es nicht so gemeint. Euer Gott. Amen. Habt ihr sowas? Ich nicht. Gut, jetzt wissen wir das. Ja. Jetzt kommen wir zur Erwählung. Nein, kommen wir noch nicht. Bevor wir über die Erwählung Israels sprechen, kommt noch etwas. Und zwar Erschaffung. Erschaffung. Das haben wir heute schon gelesen, ja? Das passt so gut zusammen. Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Achten Sie bitte auf dieses kleinen Wörtchen gemacht. Gott hat zu keinem Volk gesagt, ich habe dich gemacht. Ich komme jetzt gleich drauf. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Passen Sie auf. Gott hat sich nicht unter den vorhandenen Völkern ein Volk gesucht, sondern er erschuf dieses Volk. Israel ist ein künstliches Volk. Ist das neu für Sie? Ja, nein? Israel ist ein künstliches Volk. Warum meine ich so? Normalerweise leben die Menschen zusammen 100, 200, 300 Jahre. Und während dieses Zusammenleben entsteht eine gemeinsame Sprache, Kultur und Religion. Nicht so bei Israel. Wir haben das alles in einem Paket bekommen. Wissen Sie wo? Wissen Sie wann? Auf dem Sinai. Als die Verheißungen Gottes in Erfüllung gingen bei dieser Offenbarung, einmalige Offenbarung Gottes am Sinai, haben wir das alles bekommen, unsere Identität. Und was war die Motivation Gottes nochmal? Danke, Sie haben auch etwas gelernt. Die Liebe, genau, die Liebe. Das heißt, Gott erschuf selber den Gegenstand seiner Liebe. Der Gegenstand seiner Liebe. Das heißt, die Erschaffung geht der Erwählung voraus. Jetzt kommen wir zur Erwählung. Gott sagte zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Lass uns dieses Verheißungswort unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Gott wollte durch seinen Volk zu den Nationen sprechen, jetzt sind sie angefragt, zu den Nationen sprechen in einer Sprache, die alle verstehen können. So ist diese Idee von der Erwählung. Das war das Ziel und der Zweck unserer Erwählung. Nicht weniger und auch nicht mehr. Der Name Gottes sollte auf der ganzen Erde bekannt werden. Jesaja 43. Mein Volk, meine Auserwählten, sagt Gott, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll mein Ruhm verkündigen. Gott bestätigte mehrmals im Laufe der Geschichte seinen Auftrag an das jüdische Volk. Er schloss mit uns seine Bündnisse und offenbarte uns seine Herrlichkeit. Die Propheten sprachen zu uns und wir bekamen die Tora, die Weisung Gottes. Normalerweise, wenn ich eine solche Folie meinen christlichen Freunden zeige, dann protestieren sie. Sie protestieren nicht. Heute. Wissen Sie warum? Sie sagen, das sind alle Verheißungen an uns Christen, nicht wahr? Nein. Lesen Sie Römerbrief Kapitel 9. Am Anfang, das sind die ganzen Sachen, die nur Israel, dem jüdischen Volk, versprochen, verheißen wurden. Sie als Christen sind auch dabei. Aber sie sind sekundär in diese Geschichte eingepfropft worden durch unser Messias, durch den jüdischen Messias, Jesus. Die Offenbarung Gottes, die Tora, lehrt uns, wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt. Du sollst ein Segen sein, die Aufforderung Gottes. Gott blieb immer dieser Verheißung treu. Israel versagte sehr oft. Und dann verliebte sie sich, Israel, in die anderen Götter. Deswegen kam die Zeit der Gerichts. 732 vor Christus, Israel und Samaria werden erobert und die Bewohner müssen ins Exil. 586 vor Christus, 146 Jahre später, nach dem Nordreich, fällt das Südreich. Nebukadnezar, der König von Babylon, zerstört den Tempel und führt die Bewohner Judas in die Gefangenschaft. 70 nach Christus. Die Römer, ich muss unwillkürlich an heutige Fußballspiel denken, ja. Aber die modernen Italiener haben mit damaligen Römern nichts zu tun, ja. Die Römer zerstören den Tempel, den zweiten Tempel, und damit beginnt das größte Exil, das bis zum 19. Jahrhundert dauerte. Gott lässt nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten, aber seine Liebe trägt durch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um mit Israel und die Nationen einen neuen Bund zu schließen. Jesus starb auf Golgatha. Das war ein blutiger Bund, denn die Tora, die Offenbarung Gottes, lehrt uns, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden gibt. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Am dritten Tage ist Jesus auferstanden. Das war die Erfüllung von Dutzenden Verheißungen in der hebräischen Bibel, die wir irrtümlicherweise das Alte Testament nennen. Aber das war auch ein ganz klares Reden Gottes zu den Nationen. Der jüdische Messias ist gestorben und auferstanden, um die verlorenen Kinder in das Haus Gottes zu bringen. Diesen Gedanken erklärt uns Apostel Paulus im Galaterbrief. Er schreibt im Galater 3, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Erinnern Sie sich bitte, das Ziel der Erwählung Israels war und ist ein Segen für alle Völker zu sein. In der Zwischenzeit sind schon 2000 Jahre vergangen. Ich bringe diese Botschaft, die ich für euch heute gebracht habe, sehr oft seit 20 Jahren in verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Und als Reaktion, das habe ich gelernt, muss ich mit der Frage rechnen, was ist mit Israel? Was ist mit Israel? Wenn wir heute proklamieren, dass Gottes Verheißungen gegenüber jedem, der glaubt, gelten, dann müssen wir mit dieser Frage rechnen. Was ist mit Israel? Wir sehen nicht, dass alle Verheißungen Gottes gegenüber Israel in Erfüllung gegangen sind. Der Messias kam und ging, Und die meisten Juden glauben nicht an ihn. Was ist jetzt mit Israel? Und die logische Frage, die zweite logische Frage, die nach dieser Frage kommt, hat Gott sein Volk verstoßen? Was sagen wir dazu? Hat Gott sein Volk verstoßen? Ich kenne keine andere bessere Antwort, als der Apostel Paulus natürlich darauf gibt. Römer 11, Verse 11, 1 und 2. Er sagt, das seien ferne, denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Wissen Sie, es ist mir irgendwie an dieser Stelle zu wenig. Vielleicht das ist die deutsche Übersetzung, weiß ich nicht, aber ich glaube, der Paulus war nicht so politisch korrekt, wie diese Worte uns jetzt vorgestellt sind. Paulus war ein Jude, hochemotional, mit allem seinen Drum und Dran, und an dieser Stelle hätte er schreien sollen, nein! Um Gottes Willen, nein! Vergessen Sie bitte diesen dummen Gedanken, dass Gott Israel verstoßen hat. Und dann bringt er einen Beweis. Schauen Sie bitte auf diesen Vers an. Ja? Was für ein Beweis bringt Apostel Paulus dafür, dass Gott das Volk nicht verstoßen hat? Jetzt folgen Sie bitte diesem Gedanken. Sie haben vollkommen recht. Für den großen Apostel Paulus, die Tatsache, dass er alleine, er spricht im Singularform, er sagt ich, dass er alleine aus Gnade Gottes zum Glauben an Jesus Christus kam, ist die Bestätigung dafür, dass Gott sein ganzes Volk nicht verworfen hat, meine Lieben. Wir haben heute Hunderte, Tausende Juden in der ganzen Welt, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Ist das nicht ein Beweis für uns, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat? Ist es nicht für uns eine Bestätigung dafür, dass Gott uns nie verstößt? Das ist das Fundament von der Liebe Gottes in Jesus Christus, so wie Paulus dann später schreibt. Ich möchte gerne noch mit euch einige Verse aus dem Römerbrief lesen. Vers 25 ist auch hochinteressant und 26. Paulus schreibt: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen. Übrigens, das Wort Geheimnis, dieses Mysterion auf Griechisch, kommt nicht so oft bei Paulus vor. Es gibt in der Offenbarung bei Johannes einige Stellen, aber für Paulus es ist es hochinteressant zu verfolgen, an welchen Schlussstellen verwendet er das Wort Mysterion, Geheimnis. Jetzt sagt er, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Und jetzt kommt, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Hochinteressant. Und dann gibt es eine gewaltige Verheißung für das Volk Israel. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wir können stundenlang hier diskutieren, was bedeutet ganz Israel. Ich kenne nur die einfache Bedeutung. Ganz ist ganz. Mehr weiß ich nicht. Ich gehöre auch dazu. Mir ist es wichtig. Auch. Ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwendend wird, alle Gottlosigkeit von Jakob. Für mich ist dieses Vers wirklich weitgehende Verheißung Gottes, die heute in Erfüllung geht. Es gibt keine ewige Verdammnis für mein Volk, dass sie nicht an Jesus glauben. Ja, im Vers 26 steht geschrieben, so wird ganz Israel gerettet werden. Was heißt so? Ich verstehe, durch den Glauben an den Messias Jesus. Es gibt keinen zweiten Eingang für das jüdische Volk zum Gott. Nein, vergessen Sie das. Nur durch Jesus. Wie das geschehen wird, fragen Sie mich nicht, das weiß nur Gott. Ja. Das Einzige, was ich weiß, Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Der Punkt Nummer 3, habe ich gesagt, keine christliche Predigt. Ja. Das Letzte ist die Erlösung. Erlösung. Du sollst ein Segen für alle sein. Fassen wir kurz zusammen. Gott entschied sich für Israel, um alle Völker zu segnen. Wie gut ist das für Israel? Mit Gott verheiratet zu sein, kann manchmal schwierig werden. Ich kenne das von meiner Ehe. Meine Frau hat mich zu ihrem Mann erwählt. Und sie ist glücklich.
Ja,
ganz ehrlich. Ja. Läuft die Aufnahme? Gut. Aber sie weiß, dass ich manchmal sehr schwer sein kann. Bisweilen kann ich auch fürchterlich sein. Aber trotzdem, Israel bleibt das Volk Gottes. Bleibt das Volk der Verheißung. Nicht um Israel willens, sondern um Gottes Willen. Das ist wichtig zu verstehen. Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was heißt das? Wir haben die Erklärung in der Bibel. 2000 Jahre später, nachdem dieses Wort gesagt wurde, erklärt uns Apostel Petrus diese Worte. 1. Petrus Kapitel 1. Er sagt, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit dem vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach den Väterweise, sondern mit dem teuren Blut des Messias. Mit dem teuren Blut Christi als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes. Freunde, Jesus hat für unsere Heiligkeit bezahlt. Bezahlt nicht mit der Scheckkarte, sondern mit seinem teuren Blut. Dieses erlöste, frei gekaufte Volk Israel ist heute in Bedrängnis. Warum? Weil die meisten meines Volkgenossen nicht an die Verheißungen Gottes glauben. Sie glauben auch nicht an den Messias, den Gott ihnen vor 2000 Jahren geschickt hat. Und deswegen können wir bis heute nicht über Shalom, über Frieden in Israel reden. Nicht nur in Israel, sondern auch im Herzen vielen jüdischen Menschen, die ich in Europa kennengelernt habe, gibt es keinen Frieden. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es nicht die Frage an uns Christen. Ist es nicht die Frage, ist es nicht unsere Pflicht, dem auserwählten Volk zu helfen, in diese Berufung zu kommen? Als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, habe ich ein Zitat gefunden. Ein Zitat in der Bibel, die gleichzeitig eine gewaltige Verheißung für Israel darstellt. In der Zeit der Not und der Bedrängnis sieht der Prophet Jesaja eine Zukunft. Eine Zukunft in der Stadt Israel, Stadt Jerusalem, zum Lobpreis Gottes wieder aufgerichtet wird. Um das zu erreichen, passen Sie auf, das die letzte kognitive Anstrengung für euch, um das zu erreichen, gebraucht Gott bestimmte Menschen. Hier zeige ich euch dieses Wort, das ist Jesaja 62, Verse 6 und 7. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauer bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und er setzte sie zum Lobpreis auf Erden. In diesem Vers, in der hebräischen Sprache, gebraucht Gott ein ganz bestimmtes Wort für Wächter. Das heißt Shomrim. Sie haben schon bestimmt das Wort gehört, Shomer. Ja? Shomer, der Hüter Israels, schläft und schlummert nicht. Ja. Und das ist genau dieses Wort, Shomrim. Und oft werden Christen im Nahen Osten mit diesem Wort bezeichnet, Shomrim. Und ich möchte gerne euch mit einer Frage verabschieden. Das ist auch nicht üblich, wahrscheinlich bei einer christlichen Predigt. Man stellt nicht die Fragen, man sagt eine Proklamation zum Schluss. Ich möchte euch gerne mit einer Frage verabschieden. Wie, auf welche Weise kann ich diesen Shomer, kann ich diesen Wächter auf den Mauern Jerusalem werden? Wie kann ich Israel helfen, in seine Berufung zu kommen? Wir möchten beten. Unser Vater, unser König, Avinu Malkeinu, wir stehen jetzt als Gemeinde vor dir und ja, was sollen wir mit diesem Wort anfangen? Du hast dein Volk erwählt und du erwartest, dass sie in ihre Berufung kommen. Und wir verstehen uns als Teil deines Volkes, als Teil aus den Nationen und deswegen sind wir Geschwister. Schenke bitte jedem Einzelnen von uns das Erkenntnis, wie wir diese Beziehung leben können. Wir leben in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Und wir möchten gerne dir dienen, so wie du uns das in deinem Wort offenbart hast. Schenke uns den richtigen Blickwinkel auf dein Volk, damit wir wissen sollen, wie wir beten, wie wir handeln sollen. Schenke bitte, dass das jüdische Volk vom Antisemitismus bewahrt bleibt. In Israel, aber auch hier in Deutschland. Danke, dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen. Danke, dass du deine Augen hast auf dein Volk. Danke, dass du uns heute dein Wort zugesprochen hast. Beschem Jeschua, den Messias, im Namen Jesu, den Messias. Amen.